Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben. Und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort. Und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, ich hatte einen Mitschüler mit lauter richtig guten Ergebnissen in Mathematik-Schularbeiten. Aber wegen des Geschmiers und des Durcheinanders in seinem Heft war oft auch für den Mathelehrer nicht nachzuvollziehen, wie er zum richtigen Ergebnis gekommen war. Die ganze Schule war manchmal verzweifelt, weil es wirklich nicht nachzuvollziehen war. Aber es stimmte bei ihm immer am Ende. Seither ist Mathematik für mich ein unheimliches Geheimnis. Aber das war sie sowieso schon, weil ich wohl der leibhaftige Ausgangspunkt bin für den Satz: Differenzen und Summen kürzen nur die Dummen. Und weil ich immer wieder vorausgesetzt habe, was eigentlich erst zu beweisen gewesen wäre. Vielleicht hätte ich ja eine Beziehung zur Mathematik aufbauen können, wenn ich den Dieter als Mathelehrer gehabt hätte. So aber ist die Mathematik für mich bis heute ein Buch mit 7 Siegeln. Ich verstehe es einfach nicht. Auch die gescheiten Athener, von denen ich euch heute erzählen will aus Apostelgeschichte 17, die Griechen, die berühmt waren für ihre Logik und ihre geistigen Fähigkeiten, konnten einmal das, was sie hörten, kaum glauben. Es handelte sich um die Predigt des Apostels Paulus. Er war auch einmal im Zentrum der damaligen Intellektualität und Bildung. Aber die Athener waren zu gescheit für seine Botschaft. Oder soll ich sagen, gescheit doof? Während unsere Vorfahren noch in Miniröcken aus Bärenfell Heidelbeeren sammelten, da hatten ja die alten Griechen, die solche Unkultivierte als Barbaren verachteten, bereits große Denker und Dichter. Homer, Sokrates, Plato, Aristoteles. Pythagoras, einer der Gescheiten, der sagte: Die Zahlen sind die Prinzipien des Seienden. Und die Welt ist durch Zahlen als Kosmos geordnet. Sagt mir wieder nichts. Aber ihr wisst vielleicht, viele unserer Begriffe von Atom bis Zoologie stammen aus der griechischen Sprache. Und zur griechischen Kultur gehört auch die Erfindung der Olympiade und natürlich die klassische Kunst, zum Beispiel der Parthenon-Tempel mit seinen 98 Marmorsäulen. Unsere Kirche ist gegen diesen Tempel eine Gartenlaube. Und in Athen, da war jeder Balkon und jeder Türgriff ein Kunstwerk. Und es war dann auch alles voll mit olympischen Figuren, mit strammen Waden und poliertem Hintern. Und die Athener hatten interessanterweise auch massenweise Götter. Für jede Gelegenheit einen speziellen, einen Gott für den Krieg, einen für die Liebe, einen für die Diebe, Hermes, gleichzeitig praktischerweise auch der Gott für die Kaufleute. Und Paulus hat das in Athen alles gesehen. Ihr könnt das nachlesen in Apostelgeschichte 17. Und was er da sah, das hat ihn genervt. Nicht, weil die meisten dieser Standbilder oben und unten ohne waren, auch nicht, weil er ein Kunstbanause war. Er konnte es nicht fassen, der Apostel Paulus, wie so gescheite Leute wie die Griechen an Götter glauben können, die sie sich im eigenen Kopf ausgedacht und mit eigenen Händen gemacht haben. Einer ihrer klügsten, Sokrates, der war sogar so gescheit, dass er gewusst hat, dass er nichts weiß. Das ist interessant. Einer, der weiß, dass er nichts weiß, weiß auf alle Fälle mehr als einer, der nicht weiß, dass er nichts weiß. Also, obwohl die so super schlau waren, die Athener, den wahren und lebendigen, unendlichen und persönlichen Gott der Bibel haben sie nicht gekannt. Paulus aber schon. Und darum hat er auf dem Marktplatz von Athen einen Stand aufgemacht, so wie bei unserem Bauernmarkt am Freitag. So ähnlich stelle ich mir das vor. Und was war sein Produkt? Er hatte ein unschlagbares Produkt, das die Marktbesucher bei dem wahnsinnigen Schwärmen des Paulus von ihr für eine neue Göttin hielten. Er redete dauernd von der Anastasia. Anastasia! Ich bin ein Fan der Anastasia. Aber Paulus redete von der nicht wie von einer Marmorstatue, sondern wie von einer quicklebendigen. Wer war diese Anastasia? Paulus war, bevor er seinen Stand in Athen aufgemacht hatte, bei seinem Spaziergang durch die Stadt interessanterweise auch auf einen leeren Sockel gestoßen. Jetzt lese ich es euch aus Apostelgeschichte 17, ab Vers 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Geweiht dem unbekannten Gott. Wie hat man sich das vorzustellen? Gewissermaßen sicherheitshalber, dachten die Griechen. Um nichts zu übersehen, man kann ja nie wissen, hilft's nichts, schadet's nichts. Aber dieser leere Sockel ohne einen Gott, der wird jetzt für den Paulus zu etwas ganz Wichtigem für seine Verkündigung, seinem Anknüpfungspunkt. Wie sagt er? Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Das war schon sehr mutig, die Athener als unwissend zu bezeichnen. Und dann legt Paulus los, ohne Furcht. Gott, der die Welt gemacht hat, also der Schöpfergott. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht. Das ist der Verbindungspunkt zu den Lesungen des Sonntagsjubilate. Wir hätten heute in der Schriftlesung auch den Schöpfungsbericht lesen können oder sollen. Zur Erinnerung daran, was heute zwar kein Mensch mehr glaubt, Gott hat aus einem Menschen, Adam, das ganze Menschengeschlecht gemacht. Traut er sich in der Stadt der Intellektuellen zu sagen, Paulus. Warum? Damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Da spüren wir, wie Paulus sich dem Evangelium annähert. Gott suchen, das ist ein Thema jedes Menschen. Insgeheim ist jeder Mensch auf der Suche nach etwas, was ihn erfüllt. Aber das kann nie etwas sein. Das kann nur er selbst sein, der lebendige Gott. Und Paulus sagt, der ist da, der ist nicht weit weg, den muss man nicht fern irgendwo suchen. Fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Paulus erweist sich hier auch als belesen. Er hat sich die Mühe gemacht, vorher sich damit zu beschäftigen, was die Menschen, zu denen er sprechen will, denken. Er hat sich hineingelesen in deren Vorstellungswelt. Und das hilft ihm jetzt, damit die Leute ihm zuhören. Und dann fährt Paulus fort, da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollten wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweg gesehen. Nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun sollen. Also jetzt nicht weiter ein intellektuelles Geplänkel, sondern der Aufruf zur Umkehr zu dem einen wahren, lebendigen Gott. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Jetzt ist er bei Jesus. Vorher hat er von der Schöpfung gesprochen, vom Anfang der Welt, jetzt hat er den Bogen gespannt zum Ende der Welt, zum Gerichtstag. Und was ist jetzt dazwischen? Was ist der Höhepunkt? Was ist die Mitte? Und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist der Höhepunkt seiner Botschaft. Gott bietet Glauben an. Nicht wir fangen an zu glauben, sondern Gott bietet uns Glauben an, an etwas Gescheites, an die Tatsache, die die Welt wirklich verändert hat, an die Auferstehung Jesu Christi. Und jetzt war es heraus, was Anastasia ist. Anastasia ist die Auferstehung. Das ist die revolutionäre, umwälzende Botschaft von Ostern. Und wie haben die Athener reagiert? Die meisten haben das Ganze überhört. Die fühlten sich verkehrt, haben Paulus abgelehnt, ihm seine Botschaft verübelt. Die fühlten sich belehrt, fingen an, mit ihm zu streiten, haben abgewiegelt, fühlten sich gestört in ihrer Ruhe, haben sich eingeigelt, meinten keinen Bedarf von Anastasia. Ein paar fühlten sich auch geehrt, reagierten höflich. Lasst uns Paulus davon andermal weiter hören. Und die Athener dachten, sie hätten den Paulus abgeschüttelt, aber sie haben ihn aufgerüttelt. Und er hat sie aufgerüttelt. Was war das Ergebnis dieses Besuches in Athen? In Vers 32 und 33 heißt es, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, also ein Stadtrat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Was glaubt ihr, war Paulus mit dieser Ausbeute zufrieden? Wärt ihr in Athen damit zufrieden gewesen? Einige Männer wurden gläubig, ein Stadtrat und eine Frau. Aber Paulus, denke ich, hat sich gefreut. Ich hatte auch in diesem Zentrum der Gescheitheit, wo viele auch gescheit doof sind, die Möglichkeit, die Botschaft des lebendigen Gottes zu bekennen. Paulus ist ein Bekenner des unendlichen persönlichen Gottes und er ist ein Bekenner der Auferstehung Jesu. Und ich glaube, dass diese Geschichte aufgeschrieben ist, damit wir an ihr Maß nehmen für das, was unser Auftrag heute ist. Paulus war nicht nur Bekenner, er war auch Betrachter. Er hat sich Athen genau angeschaut und seine Heiligtümer. Und er war dann ein Benenner von Unwissenheit sogar. Gott ist kein überhöhter Mensch, sagte er. Gott ist auch kein höheres Wesen, kein Prinzip und kein Symbol. Die Götter Griechenlands, die können gesehen werden und sehen selber nichts. Der Gott, den Paulus den Athenern vorstellte, der konnte zwar nicht gesehen werden, aber der sieht alles. Und ich habe schon gesagt, Paulus war ein Argumentierer, der belesen war und der Anknüpfungspunkte benutzt hat, um in die Lebenswelt seiner Zuhörer vorzustoßen. Und dann hat er ein paar bezwungen mit der Botschaft von der Anastasia. Und die werden dann verstanden haben, wer Gott ist, dass er der Schöpfer ist. Ein unendlicher, persönlicher Gott, von dem wir alle herkommen. Und die werden verstanden haben, wo Gott ist, nämlich bei uns, ganz nahe, nicht fern, nicht kompliziert zu suchen. Er ist uns nahe und tut uns wohl. Und die werden verstanden haben, wie Gott ist. Noch ist er uns zugewandt, aber es kommt das Ende der Zeit und damit das Ende der Welt. Und da ist die Frage, wohin wir gehen. Woher wir kommen, dürfen wir wissen, aus der Hand des Schöpfers. Aber wohin wir gehen, das klärt letztlich der Glaube, den Gott anbietet, der Glaube an den auferstandenen Jesus Christus. Ich denke, wir dürfen ganz neu spüren auch, dass wir auch heute in einer Auseinandersetzung drinstehen, so wie Paulus damals in Athen. Und dass er uns vorangeht mit seinem mutigen Zeugnis, mit seiner herausfordernden Botschaft, damit, dass er gesagt hat, wir glauben an die Anastasia, wir kommen von Ostern her. Und das ist das weltbewegende Ereignis, das, was alles verändert, was dann auch möglich macht, was der Wochenspruch sagt und wir in der Schriftlesung schon gehört haben. Ist jemand in diesem Christus, dem Auferstandenen, so ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Barmherziger Gott und Vater, hab Dank, dass wir dich nicht vergeblich irgendwo suchen müssen, sondern dass du zu finden bist in deinem Sohn Jesus Christus, der als der Auferstandene und Lebendige erfahrbar und erreichbar ist, auch für uns heute. Packe du uns, ergreife du unser Herz und unser Leben, bestimme du unser Innerstes und mach es neu. Lass uns wegkommen von den Götzen, die uns nicht helfen können. Lass uns deine Nähe spüren und erleben, dass sie uns wohltut. Hilf uns, Herr, auch in unseren Glaubensgesprächen, die Menschen der heutigen Zeit zu verstehen und ihnen dich nahe zu bringen. Weil alle dich brauchen und du aber auch alle willst und allen nahe sein möchtest. Danke, dass du uns deine Nähe jetzt auch an deinem Tisch zueignest.